Ich danke mir erst für die Einladung, bei diesem Kolloquium dabei sein zu dürfen. Und muss ich sagen, Sie haben mir so viele Worte in den Mund gelegt, dass ich mein Konzept fast nicht brauchen würde. Man könnte also ohne irgendeinen Wechsel hier sofort bei dem, wo Sie aufgehört haben, wieder einsteigen. Nur zum Thema Bildkosten. Als Verlag, der sehr viel mit Bildern aus Handschriften arbeitet, ich rede jetzt nicht von Faximiles, sondern speziell von Reihen wie Geschichte der Buchkultur, wo uns die Genehmigungskosten für die Abbildungen bereits so hoch ins Haus fallen, dass wir mit dem Preis, was sich da mithalten können, und das zu sehr großen Problemen führt. Aber dazu komme ich später. Im Anfang war das Wort, habe ich nicht nur gewählt, als biblisches Zitat, passt vielleicht ganz gut an den Anfang eines Kolloquiums, um auch von oben herab das Wohlwollen zu erbitten, sondern es zielt darauf ab, dass am Anfang der Faximilierungstätigkeit der ADEVA Graz das Wort stand, die Texthandschrift. Ein Faximile-Verlag ist nämlich ein Grenzgänger. Er existiert als ambivalentes Wesen zwischen und auf zwei Gebieten, die auf den ersten Blick völlig konträr scheinen: Wissenschaft und Wirtschaft. Es gilt uns, ersterer zu dienen und durch zweitere zu existieren. Der wirtschaftliche Aspekt, und hier sage ich Ihnen nichts Neues, wird bestimmt durch die Parameter Angebot und Nachfrage. Was unser Angebot betrifft oder das Angebot an Handschriften, so gibt es genügend mittelalterliche Kodizes, um mehreren Unternehmen verlegerisch erfolgreiche Tätigkeiten zu ermöglichen. Nun ist aber im Rahmen unserer Diskussion eine wesentliche Differenzierung innerhalb des zugänglichen Handschriftenkorpus zu treffen. Denn im Faximile-Bereich werden die Ausstattung betreffend, und das ist ein ganz wesentliches Kriterium, nämlich Ausstattung und Inhalt, die Ausstattung betreffend unterscheiden wir zwei Arten von Handschriften, Bilderhandschriften und Texthandschriften, ohne Rücksicht auf den Inhalt. In einer Texthandschrift gibt es nach diesem Verständnis keine Miniaturen, Initialen beschränken sich auf Rubriken, einfache Floronet-Initialen und Lombarden. Alles darüber hinaus, was Prunk und Pracht des mittelalterlichen Buchschaffens zu bieten haben, fällt unter die Bilderhandschriften. Wir wollen uns aber mit den Faximile-Ausgaben mittelalterlicher, deutschsprachiger Literatur beschäftigen. Es geht demnach also um ein inhaltliches Kriterium, oder nicht? Zwei verschiedene Ansätze, Ausstattung und Inhalt, waren und sind für den Faximile-Verleger die wesentlichen Kriterien, ob ein Kodex hinsichtlich der Verkaufbarkeit in das Faximile-Programm aufgenommen wird oder nicht. Diese Entscheidung spielt sich natürlich auf rein wirtschaftlicher Basis ab. Wie im Titel meines Referats versprochen, möchte ich zuerst die Entwicklung der Gattung Texthandschrift zur heutigen Position aus der Sicht des Faximile-Verlages am Beispiel der ADEVA kurz darstellen. Seit 1958 geben wir Faximile-Ausgaben heraus. Im kommenden Jahr erscheint die mittlerweile 139. Edition mit dem Reichenauer Perikopenbuch. Die Gegenüberstellung der Anzahl von faximilierten Text- und Bilderhandschriften, und hier kommt das Kriterium Ausstattung zum Tragen, seit 1960 lässt eine Tendenz sehr deutlich erkennen. Von nahezu 50% der Produktion zwischen 1960 und 1969 sinkt der Anteil der Texthandschriften im folgenden Jahrzehnt auf knapp ein Viertel und in den 80er Jahren weiter auf knapp 7%. Nach leichtem Anstieg auf wiederum 14% zwischen 1990 und 1999 macht der Anteil der Texthandschriften seit 2000 gerade einmal 9% der Produktion aus. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass 31 Texthandschriften 108 Bilderhandschriften gegenüberstehen. Es handelt sich, ich weise noch einmal darauf hin, um ein Ausstattungskriterium. Das heißt, hier fallen auch Urkunden drunter, hier fällt auch Musikfaximiles wie Mozart, Beethoven und sonstige darunter. Und unter diesen wenigen Texthandschriften gibt es auch wieder einige deutsche Literatur, zum Beispiel die Milstädter Genesis- und Physiologus-Handschrift, die Sammlung kleinerer deutscher Gedichte und zwei Liederhandschriften, nämlich die Handschrift A des Oswald von Wolkenstein und die Mondsee Wiener Liederhandschrift. Aber dennoch, der Blick in die Faximile-Liste weist auch auf Wolframs Willehalm, einen Dresdner, einen Oldenburger und Wolfenbütteler Sachsspiegel und ein Losbuch in deutschen Reihenbahnen. Aber diese Werke werden, wie gesagt, in der Gruppe der Bilderhandschriften geführt. Die deutliche Sprache dieser Zahlen wirft die Frage nach den Gründen dieser Entwicklung zum Überwiegen der Bilderhandschriften im Gesamtprogramm auf. Und diese Antwort wird zur Position der Texthandschriften nach ausstattungsbezogenen Gesichtspunkten führen. Der Gedanke des Verlagsgründers Paul Strutzel war die Bewahrung und Erschließung bedeutender handschriftlicher Dokumente, die ich nach Paul Ruf und auch sicherlich im Sinne Paul Strutz definieren darf als jede Art von Dokumenten, die mit der Hand aufgezeichnet sind, ohne Rücksicht auf Form, Beschreibstoff, Alter, Ort und Zeit der Entstehung, Inhalt. Auch Paul Strutzel wollte hier weder geografische noch zeitliche Grenzen setzen. Eine äußerst positive Wirtschaftsentwicklung und die Einzigartigkeit der Produkte erlaubt in den 60er und 70er Jahren eine nahezu rein wissenschaftlich und inhaltlich orientierte Auswahl an Kodizes für eine Faksimilierung. Sichere Abnehmer waren überwiegend Bibliotheken, deren Handschriften bzw. Sondersammlungen über einen Etat verfügen, der heute wohl als legendär angesehen Anschaffungen von Faksimile-Ausgaben im vergleichbar großen Stil ermöglichte. So waren es auch Bibliotheken und wissenschaftliche Benutzer, die den Parameter Nachfrage bestimmten. Würde der Verlag heute ausschließlich auf seine Bibliothekskunden angewiesen sein, wir würden sie nicht mehr brauchen, weil es uns nicht mehr gäbe. Die Nachfrage dieser Klientel war wie gesagt inhaltlich orientiert. Quellen wie das Sacramentarium Leonianum oder der Codex Epistolaris Carolinus stehen am Anfang der Adeva-Faksimile-Produktion. Verschwingend gering war im Vergleich dazu zu dieser Zeit der Anteil privater Liebhaber und Sammler von Faksimile-Ausgaben. Die steigende Popularität des Mittelalters, unter anderem durch einen berühmt gewordenen Rückkauf von Bilderhandschriften, durch Filme wie Name der Rose, durch große Ausstellungen vor allem in Deutschland, resultiert in einem immer größer werdenden Interesse privater Sammler an Faksimile-Ausgaben. Dazu bat sich natürlich auch der Ehrgeiz und die Herausforderung des Verlags, anspruchsvolle Bilderhandschriften möglichst perfekt wiederzugeben, sich mit den Edelmetallen Gold und Silber auseinanderzusetzen. Mit der ersten Faksimile-Ausgabe einer Bilderhandschrift, das war 1968 das Gebetbuch der Maria von Burgund, Stundenbuch der Maria von Burgund, war eine neue Kundenschicht entstanden, die nun aus dem privaten Kundenkreis stammend auf das Faksimile aufmerksam gemacht wurde und sie wurde im Laufe der Jahre zur dominierenden Stimme der Nachfrage und hat als Gros die Bibliotheken, die Faksimile-Kunden ersetzt. Dementsprechend hat sich dann auch natürlich die Nachfrage geändert. Jetzt war nämlich nicht mehr inhaltlich und wissenschaftliche Anforderungen im Vordergrund. Nun wurde die Ausstattung immer wichtiger. Man merkt es auch dahingehend, dass zum Beispiel vor einigen Jahren niemand verlangt hätte, aufgrund anlässlich des Psalteriums St. Roberti vorher herausgegeben, dass hier die deutsche Übersetzung der Psalmen beigelegt wird. Anscheinend kommt wirklich niemand mehr auf die Idee, die Bibel herbeizunehmen. Und ich rede nicht von Feinheiten wie den Übersetzungsvarianten ins Lateinische, einfach der Psalter. Damit will ich sagen, dass auch die heutigen Bildungsansprüche vieler möglicher Käufe durch den Inhalt der Bücher, und Sie verzeihen mir jetzt bitte diese überspitzte Formulierung, abgeschreckt werden. Da kommt auch zum Tragen, dass im Buchhandel das Faksimile, ausgenommen wenige Geschäfte, die sich darauf spezialisiert haben, nicht aufscheint. Ein solches Werk kann nämlich nicht vom Regal verkauft werden. Hier bedarf es eines Beraters, der im Allgemeinen über das Faksimile und im Speziellen über das konkrete Werk Bescheid weiß, eine Anforderung, die man heute im Buchhandel vergeblich sucht. Die steigende Nachfrage nach Handschriften mit möglichst vielen Miniaturen und goldenen Initialen, die Fokussierung auf bestimmte Epochen oder Skriptoren wie die Reichenau bzw. ottonische Handschriften, bestimmt seit ca. 20 Jahren die Faksimile-Landschaft. Diese Entwicklung gipfelt in seltsam anmutenden Tatsachen. Und das dürfte ich jetzt eigentlich als Vertreter eines Faksimile-Verlages nicht sagen, aber ich hoffe, in diesem Forum verzeihen Sie mir das zu sagen. Heute bestimmen nämlich Stunden- und Gebetsbücher in einer nahezu erschreckenden Monokultur den Markt, Tendenz gleichbleibend. Aber was den Inhalt betrifft, zum Beispiel die Bedeutung lokaler Heiliger in Kalendarien oder die verschiedene Auswahl von Gebetstexten und deren Anordnung, die sind zwar für den Fachmann interessant, aber für den Laien gänzlich unbedeutend und er kann nichts damit anfangen. Die Entwicklung zum Bevorzugen der Ausstattung ist auch daran zu merken, dass Faksimile-Ausgaben unseres Hauses grundsätzlich in zwei Varianten hergestellt werden. In einer sogenannten günstigeren Normalausgabe und in einer aufwendig gearbeiteten und dementsprechend teuren Luxusausgabe. Die teurere Luxusausgabe ist mit Ende der Subskriptionsfrist meist vergriffen, während sich die Normalausgaben länger in unserem Lager halten. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die Kommentare zu den Handschriften nur von einem bestimmten Klientel gelesen werden, nämlich das Klientel, das fachliches Interesse hat. Ein kleines Beispiel. Es kam, ich denke, es war vor 2 Jahren oder voriges Jahr, der erste Band des zweibändigen Kommentars zum Dresdner Sachsspiegel heraus. Uns ist da ein kleiner Fehler unterlaufen. Das passiert. Das ist ein sehr dickes Buch, viele Abbildungen, sehr viel Lektorats- und Herstellerarbeit. Es wurde eine Abbildung, die auf den Sachsenspiegel verweist, mit einer falschen Unterschrift und einer falschen Folieangabe versehen. Wer das Faksimile zur Hand nimmt und direkt daneben legt, konnte das sehen. Nach einem halben Jahr hat sich ein Kunde gemeldet, und das war ein pensionierter Rechtshistoriker, und hat gesagt, liebe Ateva, da ist euch ein Fehler unterlaufen. Es ist sonst keinem aufgefallen. Das wird uns aber nicht abhalten, trotzdem Kommentare zu schreiben, weil ich persönlich bin sehr stolz darauf, dass wir schaffen, bei unseren Kommentaren Wissenschaftler aller Bereiche oder viele Bereiche in einen Tisch zu versammeln und die gemeinsam zu einem Werk arbeiten zu lassen. Es bleiben diese Werke auch, so habe ich zumindest den Eindruck, und ich hoffe, Sie werden mir das bestätigen, lange Zeit Standardwerke in der Wissenschaft und werden, hoffe ich, stark verwendet, um eben Literatur und Wissen zum besprochenen Kodex zu finden. Besser kann man diese Ambivalenz und auch das Zusammenwirken von Wirtschaft und Wissenschaft kaum darstellen. Ein anderes Beispiel für die seltsame Blüten des Faksimilewesens wäre, dass Mitte der 70er Jahre aus rein verlagsinternen Gründen eine Limitierung eingeführt wurde. Damals hat niemand daran gedacht, dass wir es heute mit Kunden zu tun haben, die anrufen und sagen, bitte, von welchem Werk gibt es 300 Stück Auflage, weil ich kaufe nur die weniger als 300 haben. Oder auch Kunden, die zum Beispiel eine bestimmte Nummer der Limitierung haben und wenn sie diese Nummer nicht kriegen, kaufen sie nicht. Überspitzt formuliert, war alle schon da. Ich komme jetzt zurück zu den Faksimile-Ausgaben mittelalterlicher deutscher Literatur. Die von Hans Zotter erarbeitete Bibliografie faksimilierter Handschriften und diverse Verlagskataloge, Faksimile-Verlage oder Reichert, Böhler, Belser Insel, wie sie alle heißen mögen, machen die heute wesentlichste Voraussetzung für Reproduktion deutschsprachiger mittelalterlicher Literatur deutlich. Die Kodizes sind illuminiert. Da heißt es, die prächtige deutschsprachige Handschrift des Mittelalters und so weiter und so fort. So wird nämlich einerseits dem Anspruch der breiten Kundenschicht nach Ausstattung Rechnung getragen, andererseits werden aber nach wie vor, und dem fühlen wir uns auch verpflichtet, für die Forschung wichtige Werke zugänglich gemacht. Daraus könnte man jetzt aber einen fatalen Schluss ziehen. Mit Buchmalerei ausgestattete Handschriften sind also wertvoll als reine Texthandschriften. Für den Germanisten ist aber vorrangig der Text von Interesse. Eine hochrangige buchmalerische Ausstattung ist kein Garant für inhaltliche Qualität. Oder doch? Ist es für den Forscher und Wissenschaftler nicht viel wichtiger und aufschlussreicher, ein Werk in seiner Urfassung, vielleicht sogar in der Handschrift des Schaffers zu sehen, als eine Jahrzehnte später angefertigte Abschrift mit Miniaturen und vergoldeten Initialen? Die intensive Auseinandersetzung mit einem mittelalterlichen Autor, mit seinem Werk, und da kommt jetzt eine relativ emotionale, persönliche Note vorbei, die ich mir nicht nehmen machen lasse, gipfelt in der Empfindung, eine persönliche, geistige Beziehung zu diesem Menschen aufgebaut zu haben, ihn durch seinen literarischen und dokumentbelegten Nachlass kennengelernt zu haben. Und ich selber habe kaum bewegendere Momente in meiner Studienzeit erlebt, als zum Beispiel Autographe von Mozart sehen und begreifen zu dürfen. Es gibt, denke ich, keine nähere Berührung mit einem Musiker oder Autor, als dessen Handschrift zu sehen. Kommen wir auf den Punkt. Eine reine Texthandschrift als Faksimile-Ausgabe auf den Markt zu bringen, ist schlicht gesagt ohne Finanzierung nicht möglich. Die Produktionskosten werden durch den Verkauf an die bestehende Klientel nicht wieder zu decken sein. Hier sind mögliche Sponsoren auf den kulturellen Auftrag des Faksimiles aufmerksam zu machen. Wie Paul Stutzel es gesagt hat, die Bewahrung und Erschließung handschriftlich überlieferten Kulturguts. Auch hat sich zum Teil das Denken über Faksimile-Ausgaben geändert. Das sind Erfahrungen, die man macht, wenn man mit Faksimiles auf Ausstellungen, auf Messen ist und mit den Leuten, die die Faksimiles noch nicht kennen, zu tun hat. Es darf nämlich meiner Meinung nach nicht darum gehen, ausschließlich luxuriöse Prachthandschriften zu edieren, wie oft gefordert wird. Auf Messen oder Ausstellungen, wenn ich Texthandschriften zeige, wäre ich gefragt, wer denn überhaupt so ein Buch kaufen würde. Man könnte ja weder den Text lesen noch verstehen. Und außerdem ist das Buch nicht schön, es sind ja keine Bilder zu sehen. So stellt sich also im Groben der breite Anspruch an die Faksimile-Forschung dar. Mir ist in Vorbereitung auf heute auch etwas eingefallen aus meiner eigenen Erfahrung. Im Rahmen der Fragmentforschung zum Beispiel wird als ein Grund für die Makulierung von Handschriften angeführt, dass durch die relative Vereinheitlichung der Schrift des Buchdrucks das Lesen von Handschriften verlernt wurde. Man könnte sich fragen, stehen wir heute vor demselben Wandel? Ist ein Buch, das nicht gedruckt ist, mit Computer und Druckbuchstaben, nicht mehr zu lesen? Das Schreiben von E-Mails hat den Brief ersetzt, handschriftliche Notizen in einer Word-Datei angelegt. Diese Gedanken haben zwar nicht unmittelbar mit unserem Thema zu tun, doch zeigen sie den Umgang mit dem Medium, das uns heute hier zusammengeführt hat. Doch als Beispiel für eine verlungene Verquickung von Inhalt und Ausstattung eines mittelalterlichen deutschsprachigen Werkes möchte ich den Wolfenbütteler Sachsenspiegel anführen. Bei kaum einem anderen Werk ist nämlich das Interesse am Inhalt als Grundlage des verschriftlichen deutschen Rechts derart groß. Vielleicht ist wirklich die hier gelungene Verbindung von Text und Bild für das große Interesse verantwortlich, obwohl die meisten Käufer nicht aus den Branchen Notariat und Juristerei kommen. Zur Perspektive der Faksimile-Ausgabe mittelalterlicher Texthandschriften lässt sich provokant und kurz zusammenfassen. Es gibt für einen Verlag zwei Möglichkeiten. Entweder der Kodex ist so reich ausgestattet, dass er sich deswegen verkauft, oder die Finanzierung des Werks wird zum größten Teil von Sponsoren getragen. Wir hatten erst am Dienstag eine Verlagssitzung, wo die deutsche Übersetzung eines Speculum Humani Salvationis mit flämischer Buchmalerei diskutiert wurde. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil eben, auch wenn der Text deutsch ist, inhaltlich er schwer zugänglich, das Speculum Humani Salvationis, das wir seinerzeit aufgelegt haben, das ist aber schon einige Jahrzehnte her, war schnell vergriffen. Und die Buchmalerei hat kein Gold und kein Silber. Das heißt, man würde Zeit, Geld und Personal investieren in ein Werk, das schlussendlich wahrscheinlich liegen bleiben würde. Eine Nachfrage für Texthandschriften mittelalterlicher Literatur aus dem ausstattungsorientierten Kundenkreis, also unserem Hauptkundenkreis, ist nicht zu erwarten. Im wissenschaftlichen Bereich scheint es, und ich habe das heute in einem persönlichen Gespräch auch gehört, als wäre das Faksimile nicht mehr zeitgemäß als Feststellung. Der Zugang übers Internet ist überall und jederzeit möglich und die Anzahl der digital zugänglichen Kodizes schreibt täglich. Die bisher herausgegebenen Werke scheinen den Markt also zu sättigen. Der Bedarf an Neuem ist kaum spürbar. Es stellt sich nun die Frage, ob und wie diese Aussicht von deutscher Literatur im Faksimile-Bereich geändert werden kann. Die nachkommende Generation, zu der ich mich selber zähle, lernt, wenn überhaupt, das Faksimile und seine Grundlage, die Handschrift, im höheren Bildungsbereich kennen. Kulturhistorisch und philologisch ausgerichtete Studienrichtungen können ja so viel leisten und die Lehrenden an Universitäten und Hochschulen tragen mit ihrem persönlichen Engagement wesentlich dazu bei, das Faksimile darf nicht zum Statussymbol werden. Es ermöglicht uns den Zugang zur Geschichte, zu unserer literarischen Kultur und trägt bei deren Erforschung und Unterhaltung. Und abschließend zur allgemeinen Kulminierung der Lage darf ich sagen, dass die ADEWA in ihrer Faksimile-Planung der kommenden Jahre auch einen deutschsprachigen Kodex publizieren wird. Danke.